Deutschlandfunk. Agenda.
Zur Sendung Agenda am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. In unserem Alltag begegnet er uns zum Beispiel im Bereich des Handwerks der wachsende Arbeitskräftemangel, monatelange Wartezeiten, selbst bei größeren Aufträgen. Bei kleineren Reparaturen findet man kaum noch einen Betrieb, der bereit ist, einen Termin zu machen. Doch nicht nur das Handwerk ist betroffen von vielen offenen Arbeitsstellen, die nicht besetzt werden können. Längst suchen viele Unternehmen händeringend nach Personal, oft vergeblich. Und das in einer Zeit, in der die Babyboomer-Generation beginnt, in den Ruhestand zu gehen. Ein millionenfaches Ausscheiden aus dem Berufsleben, das von der nachkommenden jungen Generation nicht aufgefangen werden kann. Wie groß also ist der Mangel an Fach- und Arbeitskräften schon heute? Wie wird er sich in den kommenden Jahren entwickeln? Mit welchen Auswirkungen auch auf unseren Wohlstand? Denn klar ist, wenn Aufträge nicht angenommen werden können, weil Personal fehlt, spürt jedes Unternehmen das am Ende auch beim Umsatz und damit beim Gewinn. Der wachsende Arbeitskräftemangel, wie bedroht ist unser Wohlstand? Unser Thema heute in der Sendung Agenda. Und Sie können natürlich anrufen, sich beteiligen. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Welche Erfahrungen machen Sie bei der Suche nach Personal oder auch als Arbeitnehmer, der auf der Suche ist nach einer neuen Stelle? Meine Gäste heute Morgen, aus Düsseldorf zugeschaltet, Christiane Schönefeld, Vorstand Ressourcen bei der Agentur für Arbeit. Frau Schönefeld, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Röhl.
Und im Lübeck im Studio ist Hans-Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. Herr Wollseifer, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Und Dirk Werner hier im Studio, Leiter des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Herr Werner, guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Röhl.
Bevor wir hier miteinander ins Gespräch kommen, bin ich zunächst mal mit Manuela Münch per Telefon verbunden. Frau Münch, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Geschäftsführende Gesellschafterin der Sonotec GmbH in Halle, ein inhabergeführtes Familienunternehmen im Bereich der Ultraschallmesstechnik. Wir reden heute, Frau Münch, über den Arbeitskräftemangel. Wie groß ist er in Ihrem Unternehmen?
Der ist schon sehr groß. Wir merken, dass jeden Tag, in dem wir ja bestimmte Themen nach hinten verschieben müssen, und um die ja nicht besetzten Stellen zu kompensieren. Und wir sind ein Unternehmen, was wirklich ja viele Bereiche besetzt, bedeutet, wir suchen Facharbeiter, wir suchen Ingenieure, kaufmännisches Personal, Softwareentwickler, also durch die ganze Bank weg, und überall merken wir, dass die Bewerbungen immer weniger werden.
Ja, wer auf Ihre Seite drauf geht im Internet, der sieht 21 offene Stellen, und Sie haben es schon angesprochen, da ist der Buchhalter genauso dabei wie im Bereich des Vertriebs oder auch Stichwort Ingenieur. Das heißt, der Mangel zieht sich, das kann man nur so bestätigen, durch alle Bereiche auch in Ihrem Unternehmen.
Das ist definitiv so. Ja.
Wie groß ist denn die Resonanz? Ich habe gesagt, 21 offene Stellen kann man sich auch sehr gut im Internet auch anschauen. Wie groß ist denn die Resonanz möglicher Stellenbewerber?
Also wir merken, dass die Bewerbungsanzahl und auch die Qualität der wenigen Bewerbungen immer rückläufiger ist. Das macht natürlich den Rekrutierungsprozess extrem aufwendig, bedeutet, wir müssen ganz, ganz viel Energie, Ressourcen, das heißt also auch Geld, Zeit von Mitarbeitern zur Rekrutierung einsetzen, um an wenige gute Bewerbungen zu kommen.
Ja. Was können Sie denn Ihrerseits tun, um auf sich aufmerksam zu machen in diesem dann doch anscheinend umkämpften Arbeitsmarkt?
Wir müssen uns als Unternehmensmarke besser präsentieren, das heißt als wirklich regionaler Arbeitgeber mit sicheren Arbeitsplätzen. Und das bedeutet, wir zeigen uns in sozialen Veranstaltungen, wir zeigen uns auf Hochschulmessen, wir zeigen uns in Schulen, wir arbeiten in sogenannten MINT-Initiativen mit. Also wirklich überall müssen wir uns präsentieren und auch, ja, auch pressewirksam auch auftreten.
Also Herr Werner, der ja bei mir im Studio ist, vom Institut der Deutschen Wirtschaft, nickt wohlwollend, Herr Werner. Das heißt, also das sind schon alles Maßnahmen. Wir werden dann noch im Laufe der Sendung darauf zu sprechen kommen, wo Sie sagen, alles richtig gemacht bis dahin.
Ja, man muss natürlich für sich selber überlegen, sie hat es ja auch gesagt, es kostet Zeit und Ressourcen und Geld. Wo kann ich am besten ansetzen, was ist der erfolgsversprechende Kanal? Aber die Arbeitgebermarke zu stärken, in Schulen zu gehen, in Hochschulen zu gehen, präsent zu sein, dann auch an dem Ruf zu arbeiten, die Mitarbeiter als Botschafter einzusetzen, die dann auch glaubwürdig vermitteln können, wie toll das in dem Unternehmen ist zu arbeiten. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, was man tun kann. Und man muss sich aber fokussieren, gerade wenn es ein Familienunternehmen, Mittelständler ist, man kann nicht alles machen.
Spielt Bezahlung eine Rolle, Frau Münch? Spielt Vereinbarkeit von Familie und Beruf, also Work-Life-Balance, spielt das auch eine Rolle bei Bewerbung?
Also definitiv. Bezahlung ist natürlich immer ein Punkt, über den man diskutieren muss, wo man sich auch positiv ja auch als Arbeitgeber entwickeln muss. Auch die Mitarbeiter zeigen, dass sie am Erfolg beteiligt werden. Natürlich aber auch die anderen Benefits, die sich ja vor allem in den letzten Jahren auch extrem herausgestellt werden. Also dieses Thema Homeoffice, Work-Life-Balance. Wir haben zum Beispiel auch flexible Arbeitszeit in unserem Fertigungsbereich. Wir tun was für die Gesundheit, Mitarbeiter feiern. Also wirklich dieser ganze Blumenstrauß, den man auch Mitarbeitern bieten kann, dass sie sich einfach auch im Unternehmen wohlgehen, dass nicht die bestehenden Mitarbeiter weggehen, aber halt auch neue Mitarbeiter interessiert sind, bei uns zu arbeiten.
Mhm. Ja. Welche Auswirkungen hat dieser Mangel an Fachkräften auf Ihr Unternehmen? Ich vermute mal, Auftragsbücher gut gefüllt, die nur schwer abgearbeitet werden können oder auch Aufträge, die Sie gar nicht annehmen können. Geht das so weit?
Ja, also Aufträge nicht annehmen, da wägen wir natürlich ab. Momentan ist die Situation so, wir haben sehr, sehr gut gefüllte Auftragsbücher. Dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar. Aber natürlich bremst es unser Wachstum. Das bedeutet in jeglicher Hinsicht, das bedeutet natürlich jetzt in erster Linie, dass unsere Aufträge nicht produziert werden können, hinten raus. Aber langfristig sehen wir eher das Problem, wenn wir keine Ingenieure finden, die Innovation vorantreiben, bedeutet das auch einen Innovationsrückgang. Ah, ne? Okay. Und das hat natürlich für die langfristige Entwicklung unseres Unternehmens, aber auch dann natürlich, wenn das vielen Unternehmen so geht, auch für Deutschland, auch für den Wohlstand, wie Sie es ja vorhin angesprochen haben, eine riesige Auswirkung.
Also das wäre jetzt meine letzte Frage gewesen. Wie bedroht ist unser Wohlstand, fragen wir ja heute auch in dieser Sendung. Da sehen Sie schon auch eine Bedrohung.
Da sehe ich auf jeden Fall eine Bedrohung. Mhm. Ja. Also wichtig ist halt wirklich, wir müssen als Arbeitgeber in jeglicher Hinsicht daran arbeiten, dass wir wirklich unsere Fachkräfte an uns binden, aber diese auch aus- und weiterbilden und den Perspektiven geben. Ne? Mhm. Und wir werden, und das würde ich gerne auch nochmal einbringen hier in die Runde, auch nicht am Thema ausländische Fachkräfte drumherum kommen.
Mhm. Ne? Ja, Sie haben uns viele Stichworte mitgegeben, die wir im Laufe der Sendung auch aufgreifen werden. Frau Münch, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und alles Gute nach Halle.
Dankeschön und Ihnen eine gute Diskussion noch.
Dankeschön.
Auf Wiederhören.
Herr Werner, nun haben wir das Einzelbeispiel jetzt schon gerade gehört aus Halle von der Sonotec GmbH. Wie ist die Situation, Stichwort Arbeitskräftemangel insgesamt in Deutschland in diesem Frühjahr?
Ja, wir sind erstaunlich gut aus der Pandemiezeit rausgekommen, die ja noch nicht weg ist, aber wir haben einen Rekordfachkräftemangel in diesem Jahr im Frühjahr. Das liegt sicher auch am Thema Kurzarbeit. Das Unternehmen wissen, sie sind gut beraten, Mitarbeiter zu halten, sie zu entwickeln, sie weiter zu qualifizieren, wie Frau Münch das auch beschrieben hat, weil die schon da sind und dann auch merken, das Unternehmen tut was für mich, das will mich halten, das fördert mich, sind natürlich noch mit einem anderen Commitment dabei und bleiben hoffentlich auch lange dann erhalten. Schwieriger wird es für die Unternehmen, die eben neu suchen und neu rekrutieren wollen. Und es sind halt immer mehr Berufe. Wir haben keinen flächendeckenden Fachkräftemangel, aber uns fehlen über den Daumen 600.000 Menschen in Deutschland, die nicht die Qualifikationen haben, die gerade gesucht werden. Das ist der Bereich Altenpflege, das ist der Bereich Handwerk, wo Herr Vollseifer sicher intensiv was zu sagen wird. Das sind die Metall- und Elektroberufe, spannende Berufe wie der Mechatroniker, die auch technologisch vorne dabei sind und die wir auch brauchen, um den ökologischen Wandel zu gestalten. Und es sind Bereiche wie IT-Fachkräfte, Ingenieure, wo es dann auch um das Thema Innovation geht, die aus dem akademischen Bereich kommen, aber die auch aus der Ausbildung wachsen können, wenn wir eben frisch qualifizierte Azubis haben, die zeitgemäß qualifiziert sind, die können auch Innovationsimpulse ins Unternehmen liefern.
Sie sagen, Herr Werner, rund 600.000 Arbeitskräfte fehlen in Deutschland. Ich habe eine Meldung, das gebe ich auch mal an Frau Schönefeld direkt weiter, Bundesagentur für Arbeit letztes Jahr Ende Oktober, da ist sogar von 1,2 Millionen die Rede, 2/3 Fachkräfte, das käme ja dann wahrscheinlich in Ihre Richtung, und dann rund 1/3 dann auch tatsächlich auch Arbeitskräfte, die fehlen. Wie sind die Zahlen aus Sicht der Bundesagentur für Arbeit?
Also wir haben, wenn ich es mal auf Berufe beziehe, und ich glaube, das macht ja die ganze Bandbreite deutlich, wir haben in 148 Berufen, haben wir bereits jetzt einen deutlichen, ich nenne es mal Fachkräftebedarf. In 240 aber auch nicht, das ist ja auch das, was Herr Werner sagte, es ist nicht flächendeckend, aber es ist eben schon, es deckt eine große Bandbreite ab. Und wir sehen auch, wie Frau Münches vorhin ja auch schon angesprochen hatte, dass das eine große Wachstumsbremse für unsere Wirtschaft ist. Das war vor Corona so und das ist jetzt eben auch wieder so. Wir hatten schon Jahre vor Corona, wir wissen ja, wie sich die Erwerbspersonen entwickeln werden. Es werden weniger und damit auch in bestimmten Berufen weniger Menschen. Bis 2035 haben wir 7 Millionen weniger Menschen, die überhaupt zur Verfügung stehen.
Frau Schönefeld, wenn man sich die neuesten Arbeitslosenzahlen anschaut, Ende Mai 2,26 Millionen Arbeitslose, 428.000 weniger als noch vor einem Jahr. Überrascht Sie das auch, dass wir trotz Ukraine-Krieg, trotz Corona, das ja immer noch uns auch begleitet, dass wir auch was die Arbeitskräfte betrifft und den Arbeitsmarkt betrifft, so gut durch diese bisherige Krise auch hindurchgekommen sind?
Also erstmal ist das eine wirklich ganz erfreuliche Entwicklung. Wir sind jetzt wieder auf dem Stand der Arbeitslosigkeit, wie wir vor Corona waren. Und daran sieht man, dass die Maßnahmen, die ja wirklich in einem großen Bündel zur Verfügung standen, dass die wirklich gewirkt haben. Wir haben alleine 42 Milliarden Euro für Kurzarbeitergeld ausgegeben. Das ist, und da sieht man, das hat sich gelohnt, weil nämlich Menschen eben nicht arbeitslos geworden sind, bei ihren Unternehmen geblieben sind. Was ich ein bisschen bedauere, das muss ich auch sagen, dass wir die Zeit eben nicht in ausreichendem Maße genutzt haben, um Menschen auch zu qualifizieren für das, was vor uns liegt. Denn Qualifizierung wird unser großes Thema sein. Auch das war es übrigens schon Jahre vor Corona und wird es auch in Zukunft sein.
Da werden wir sicherlich im Laufe dieser Sendung auch noch drüber sprechen, inwieweit 2,26 Millionen Arbeitslose, die wir derzeit noch haben, dazu beitragen können, auch diesen Fachkräftemangel auch zumindest abzumildern. Herr Werner, Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel, ist da ein Unterschied oder wird das tatsächlich als eins gesehen?
Ja, das ist natürlich schon ein Unterschied. Also die Lücke, die ich eben beziffert habe, das ist halt die Zahl der offenen Stellen minus der Arbeitslosen, die eine entsprechende Qualifikation mitbringen. Also das sind wirklich Köpfe, die uns fehlen, die das gelernt haben, was der Arbeitsmarkt braucht. Und das sind dann eben Fachkräfte, die Berufsausbildung haben vor allem. Es sind die Meistertechniker, die Fortbildungsabsolventen. Es sind dann auch die Akademiker, die Ingenieure, Informatiker und andere. Und Arbeitskräftemangel heißt, es können eben auch An- und Ungelernte sein, die ja auch was können und die auch sich sehr kompetent in ihren Berufen bewegen können. Und wir stellen durchaus fest, dass bei jungen Menschen diese Motivation, 3 Jahre Ausbildung zu machen, bevor man in den Arbeitsmarkt geht, anscheinend ein bisschen bröckelt in manchen Segmenten. Also es gibt Abiturienten, die in den Handel gehen, wo dann die Ketten feststellen, die können was und die da auch vom Gehalt her und vom Entwicklungspfad her ihre Karriere machen können. Deswegen müssen wir schon nochmal erklären, was eben ein Berufsabschluss wert ist, was die Weiterbildung wert ist. Frau Schönefeld hat zu Recht angesprochen, wir brauchen eine Dekade der Weiterbildung. Wir brauchen eine Dekade der Qualifizierung und wir schaffen es noch nicht, alle jungen Menschen zum Berufsabschluss zu führen in diesem Land. Und da ist noch ein Potenzial, was wir heben sollten.
Beim Institut der Deutschen Wirtschaft auch Überraschung darüber, dass wir so gut durch die zwei Krisenjahre, auch dann noch jetzt der Ukraine-Krieg, dass wir da bisher so gut durchgekommen sind?
Ja, ich persönlich bin schon ein bisschen überrascht. Es hätte auch sich durchaus ganz anders darstellen können. Frau Schönefeld hat eben die 42 Milliarden erwähnt, die wir für Kurzarbeitergeld auch in die Hand genommen haben. Und da waren wir auch gut beraten, weil jetzt die Leute an den Stellen nach wie vor sind, wo wir sie auch brauchen. Und es kommen ja noch neue Aufgaben auf uns zu. Ne? Das Stichwort Klimawende, der ökologische Wandel. Es ist auch die Frage, welche Risiken die Lieferketten in Zukunft noch für uns haben. Ne? China ist stark geworden, hat unglaublich aufgeholt. Auch da steckt ein Risiko von Abhängigkeiten drin, über die wir jetzt vielleicht nochmal neu nachdenken, nachdem das mit der Energiekrise und der Abhängigkeit von Russland so deutlich geworden ist. Also auch dafür bräuchten wir natürlich Fachkräfte, wenn wir bestimmte Dinge wieder bei uns produzieren wollen, um sowas eben nicht nochmal zu erleben.
Herr Wollseifer, wenn man über Fachkräftemangel redet, dann fällt einem automatisch, wahrscheinlich weil man es jeden Tag auch im Alltag auch erlebt, das Handwerk ein. Ist das Handwerk besonders betroffen oder ist es ähnlich betroffen wie viele andere Bereiche auch in der deutschen Wirtschaft?
Sicher gibt es viele Wirtschaftsbereiche, die jetzt mittlerweile betroffen sind. Herr Werner hat das ja schon dargestellt, Frau Schönefeld auch. So ist das im Handwerk, aber im besonderen Maße. Bei uns fehlen nach unseren eigenen Umfragen mindestens 250.000 Fachkräfte. Und das führt natürlich dazu, dass das Wachstum gebremst wird, dass die Konjunktur gebremst wird und vor allen Dingen auch, dass wir all die Aufgaben, die sich zum Beispiel aus dem Koalitionsvertrag ergeben, nicht schnell genug umsetzen können. Wir stehen dahinter, wir sind für eine Klimawende, für eine Energiewende, Energieeffizienz, Verkehrswende, all das ist wirklich in der Zukunft für unsere Gesellschaft, für unser Land sehr, sehr wichtig. Aber dazu braucht es wirklich qualifizierte Fachkräfte und die im ausreichenden Maße. Und also das heißt, von daher haben wir also genau dieses Problem, was in der Gesamtwirtschaft auch der Fall ist.
Das heißt, Herr Wollseifer, wir haben nicht nur Auswirkungen und werden auch noch darüber reden, was den Bereich Wohlstand auch betrifft. Frau Münch hat ja eben auch davon gesprochen, der ist auch in Teilen bedroht, sondern es hat auch Auswirkungen, Stichwort Klimawende, dass wir diesen Transformationsprozess möglicherweise nicht so schnell voranbringen, wie man das im politischen Berlin gerne hätte.
Genau so ist es, Herr Röhl, weil für alles das, was wir in der Zukunft an Herausforderungen vor uns haben, ich habe es ja eben genannt, brauchen wir qualifizierte Fachkräfte und die ganz besonders auch des Handwerks, weil die installieren die Solarpaneele, Photovoltaikanlagen, die Wärmepumpen, die Geothermie, die wir an Gebäuden brauchen, Erdwärmepumpen und vieles, vieles mehr. Die dämmen die Gebäude und die stellen auch die Ladesäulen auf für die E-Fahrzeuge. Und da müssen wir genügend Fachkräfte haben, um das auch leisten zu können, weil wir haben ja auch bestimmte Zeitvorgaben. Herr Werner nannte eben jetzt eine Dekade der Bewusstseinsänderung auch hinsichtlich der Bildung. Dahin leite ich es jetzt mal ab. Aber wir müssen also da wesentlich mehr tun und in die Zukunft blicken. Und wir müssen eine Fachkräfteinitiative initiieren, inklusive einer Ausbildungsinitiative.
Darüber werden wir noch reden. Stichwort Ausbildung, auch das betrifft natürlich das Handwerk, dass viele sich momentan eher vorstellen können, zu studieren, als zum Beispiel in einen Ausbildungsberuf zu gehen, mit angesichts des Mangels großen auch finanziellen Möglichkeiten auch im Laufe auch des Berufslebens. Ich möchte am Telefon gerne Patrick Mommerz ansprechen, unseren ersten Hörer, der aus dem Bergischen Land anruft. Herr Mommerz, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen in die Runde, ich grüße Sie.
Hallo. Was können Sie, was wollen Sie beitragen? Gibt es eine Erfahrung, die Sie selber machen und gemacht haben?
Ja, und zwar hörte ich jetzt gerade auch schon dazu, dass die Ausbildung von Fachkräften ja das Ziel verschiedener Initiativen ist. Ich habe in der Praxis es so festgestellt, ich arbeite seit mehreren Jahren, über 10 Jahre selbstständig in der Immobilienverwaltung, Gebäudetechnik, und bin durch Corona und Geburt meines zweiten Sohnes dazu bewogen worden, mich in ein Anstellungsverhältnis zu bringen. Habe meine Selbstständigkeit quasi deswegen aufgegeben und wollte mich jetzt weiter qualifizieren. Ich habe in der Gründungszeit mein Studium aufgegeben, habe auch erfolgreich gearbeitet und wollte jetzt mich weiterbilden in Form von einem Betriebswirt. Habe mich dann bei der IHK gemeldet und gefragt, ich habe so und so viel Erfahrung, habe das und das gemacht, kann das auch alles belegen. Und dann wurde mir gesagt, Sie müssen erst den Fachwirt machen, das machen, das machen. Und dadurch geht sehr viel Zeit ins Land. Und das ärgert mich. Es ist so, dass viele Leute, auch in meinem Bereich, auf der Straße in Anführungsstrichen stehen und dann sich mit, ich sag mal, disqualifizierenden Jobs rumschlagen müssen, obwohl sie die Qualifikation mitgebracht haben oder
also
mitbringen.
Die haben Sie gesammelt, auch aufgrund Ihrer beruflichen Erfahrung, aber Sie haben eben nicht diese formale, bürokratische Qualifikation. Genau. Ich glaube, Herr Werner würde ganz kurz gerne darauf antworten.
Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum wir die Corona-Zeit nicht so intensiv für Weiterbildung genutzt haben, weil das eben sehr viel Zeit kostet und wir noch nicht so gut darin sind, informell erworbene Kompetenzen anzuerkennen bei uns. Wir müssten das Weiterbildungssystem ein Stück weit modularer, also in kleineren Einheiten aufstellen, dass man Schritt für Schritt weiterkommen kann und das auch besser berufsbegleitend hinkriegt. Weil häufig ist diese Hürde Betriebswirt, die Zeit, die dafür aufgewendet ist, so groß. Die Auftragsbücher sind voll, die Betriebe müssen Aufträge abarbeiten und da muss das eben irgendwie ein Stück weit parallel gelingen. Also ich glaube, dass wir da mit flexibleren Angeboten solche Leute stärker ins Boot holen können. weil es geht ja darum, nachzuweisen, was habe ich gelernt, was kann ich.
Ne? Frau Schönefeld, ja, es gibt genau, ja nicht, es gibt ja nicht immer so diese geradlinigen, sage ich jetzt mal, Berufsbiografien, sondern wir haben es ja gerade von Herrn Mommerz gehört, selbstständig gemacht und sehr viel Berufserfahrung, auch was ein Unternehmen betrifft, das zu führen, Mitarbeiter zu führen. Fallen solche Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen eher durchs Rost, wenn es darum geht, dass sie bestimmte Qualifikationen dann doch nicht nachweisen können?
Ich würde es mal andersrum sagen, wir können uns das nicht mehr leisten, dass das passiert. Wir haben gerade ja von Frau Münch sehr eindrucksvoll gehört, was ein Unternehmen schon alles tut, um seine Mitarbeiter zu finden und zu halten. Das ist schon war ein ganz beachtlicher Strauß, finde ich. Und dafür hat Sonotec Halle schon ein ganz großes Lob verdient. Was wir aber auch brauchen, ist, dass wir uns Gedanken machen, wie wir eben die Menschen zu einem Beruf führen können, die nicht schon alles mitbringen. Und das ist das, was Herr Werner gerade ansprach. Wir brauchen mehr Bildung in Schritten. Die gesamte Bildung auf einmal zu gewährleisten in 2 Jahren, das können sich immer weniger leisten und wollen sich auch immer weniger Menschen leisten, weil sie eben nicht wissen, was ist denn in 2 Jahren und werde ich dann wirklich gebraucht. Wir haben Ideen zu Teilqualifizierung, die aber schon seit Jahren, ich sag mal, am Markt sind, aber noch viel zu wenig angenommen werden. Wir fördern rund 13.000 Teilqualifikationen, aber die ja in Summe dann mal zu einem Berufsabschluss führen sollen. Das, glaube ich, ist ein Weg, den wir wesentlich stärker beschreiten müssen, der sowohl das Bedürfnis der Unternehmen aufnimmt, als auch das Bedürfnis der Menschen.
Herr Mommerz, wir haben nur noch eine knappe Minute, deswegen ganz kurz vielleicht. Wie reagieren Arbeitgeber denn? Sind die bereit anzuerkennen, dass sie schon eine Menge auch an beruflichem Potenzial haben durch ihre Berufserfahrung?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Filterprozess in der Auswahl, in der Vorauswahl schon mich disqualifiziert. Also es ist einfach so, die Erfahrungswerte, egal ob sie wirklich praktisch, also ich kann es alles belegen, dass man fällt raus, sobald man einen Bachelor oder ein Diplom nicht gemacht hat oder den Master. Ich sage es ja immer wieder, es sind so viele Leute, die ihre universitäre Laufbahn, wie das eben gesagt wird, so nach einem Schema ablaufen, die werden genommen, haben aber null Berufserfahrung, haben null Ahnung von Handwerk. Und das ist ja das, was auch die Industrie sagt, dass immer mehr Leute, Qualifikanten, nicht die Erfahrung mitbringen.
Herr Mommerz, herzlichen Dank und Ihnen beruflich alles Gute. Nach den Nachrichten werden wir weiter diskutieren. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Der wachsende Arbeitskräftemangel. Wie bedroht ist unser Wohlstand? Unser Thema bis 11:30 in der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk. Mit folgenden Gästen, mit Christiane Schönefeld. Sie ist Vorstand Ressourcen der Agentur für Arbeit. Hans-Peter Wollseifer, dem Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. Und Dirk Werner, Leiter des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Und Sie können anrufen, uns Ihre Erfahrungen schildern, entweder von der unternehmerischen Seite, aber natürlich auch von der Arbeitnehmerseite. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Herr Werner, nun haben wir schon dargestellt, wie die Lage derzeit ist, was den Arbeitskräfte-Fachkräftemangel betrifft. Nun kommen die Babyboomer noch ins Spiel, die in den kommenden Jahren ab jetzt in Rente gehen. Was kommt da auf uns zu?
Ja, das Problem wird größer werden dadurch. Bis Ende des Jahrzehnts werden wir 5 Millionen Arbeitskräfte verlieren. Die geburtenstarken Jahrgänge, die uns jetzt verlassen und in wohlverdienten Ruhestand gehen. 2 Millionen davon in Engpassberufen, wo wir heute schon massiven, mehr oder weniger massiven Fachkräftemangel haben.
Und da kommt von unten auch nichts Junges nach oder weh
ja,
zu
es kommt
wenig?
Natürlich, es kommen natürlich Personen nach, aber die Jahrgänge sind eigentlich nur noch halb so groß ungefähr und die Köpfe werden uns eben fehlen. Das heißt, wir müssen eigentlich an die Qualifizierung ran. Wir müssen eben besser werden bei der Qualifizierung. Wir müssen gucken, dass wir die Anzahl der jungen Menschen, die eben keinen Berufsabschluss erwirbt, dass wir die weiter reduzieren. Da sind wir in den letzten 10 Jahren leider nicht viel besser geworden. Das geht so ein bisschen rauf und runter. Und wir müssen über was reden, was auch Frau Münch angesprochen hat, natürlich Fachkräfte aus dem Ausland. Weil allein mit der schieren Zahl der Köpfe wird es deutlich, dass wir auch ein quantitatives Problem haben. Wir sind nämlich in den letzten Jahren deutlich besser geworden bei der Beschäftigung von Frauen, von Älteren. Da haben wir im Moment europäische Spitzenplätze fast erreicht. Da gibt es noch Länder wie Skandinavien, die ein bisschen besser sind, aber da haben wir unglaublich viel geschafft bei der Integration in den Arbeitsmarkt. Wir haben aber nach wie vor ein paar Gruppen, die wir noch spezifischer in den Blick nehmen können. Menschen mit Behinderungen, die An- und Ungelernten. Also da sind auch noch Potenziale im Inland, die wir unbedingt heben müssen.
Frau Schönefeld, ist das, was wir da derzeit erleben, erst der Anfang des Arbeits-, des Fachkräftemangels in Deutschland, wenn man an die Babyboomer und die Tatsache, dass die in Rente gehen, denken?
Also die Zahl, die Herr Werner gerade beschrieben hat, ist ja die zum Ende des Jahrzehnts. Das wird ja mehr und das wird nicht weniger. Also insofern, wir müssen uns auf einen Weg machen. Wir hätten uns schon auf einen Weg machen müssen, intensiver, um überhaupt unser Fachkräftepotenzial zu halten. Das wird eine große Herausforderung für die Wirtschaft und für alle Beteiligten am Arbeitsmarkt.
Mhm. Herr Wollseifer, ist da auch das Handwerk nochmal besonders betroffen, weil Sie auch viele ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch Unternehmer haben?
Genau so ist das. In den nächsten 5 Jahren bis 2027 müssen bei uns aus Altersgründen 125.000 Betriebe übernommen werden. Und dafür suchen wir natürlich qualifizierte Nachfolger, die es in dieser Zahl am Markt nicht gibt. Und da gibt es also noch sehr viel zu tun. Und Herr Werner und auch Frau Schönefeld haben ja jetzt schon einige Maßnahmen genannt. Wir müssen natürlich Personengruppen qualifizieren in Deutschland, damit sie also als Fachkräfte im Markt auch mitarbeiten können und sich entwickeln können. Wir müssen auch Fachkräfte aus Drittländern, aus dem Ausland holen über unser Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was ein gutes Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist, meines Erachtens. Aber da gibt es Defizite in der Fachkräfteakquise in den Drittländern. Da gibt es Probleme bei den deutschen Botschaften, die Visa schnell genug zu erteilen. Also da gibt es auch Hemmnisse. Aber die größte Ressource müssen wir natürlich auch heben in unserem Land. Wir müssen also mehr ausbilden. Wir brauchen Wertschätzung für berufspraktische Ausbildung und berufspraktische Arbeit, weil mittlerweile ist es ja so, dass 54% aller Jugendlichen in Deutschland ins Studium gehen. Da kann man jetzt sagen, das ist gut, wenn sie sich natürlich auch akademisch qualifizieren. Sicher ist das gut, aber wenn man dann sieht, dass zwischen 90.000 und 100.000 Jugendliche jedes Jahr ihr Studium abbrechen und wir gar nicht wissen, wo bleiben die so richtig, und da gehen wirklich Talente verloren, da gehen junge Menschen verloren, nicht nur dem Arbeitsmarkt, sondern auch der Gesellschaft ein Stück weit, die sich wirklich einbringen könnten, die wirklich berufspraktisch eine tolle Karriere machen könnten. Und dafür braucht es mehr Wertschätzung. Und ich gehe noch weiter, es braucht nicht nur eine Klimawende, eine Energiewende, eine Mobilitätswende, es braucht auch eine Bildungswende.
Da werden wir sicherlich gleich noch drüber reden. Ich bleibe noch einen Moment beim demografischen Wandel, bei der demografischen Entwicklung, weil wir dazu auch eine Mail bekommen haben. Und zwar, wir wachen spät auf. Die demografische Entwicklung wurde zu lange ignoriert. Von der Gesellschaft, von der Politik, speziell von der deutschen Wirtschaft. Herr Werner, ist das so? Wir reden ja schon sehr, sehr lange auch über diesen demografischen Wandel. Und es war ja klar, was auf uns zukommt.
Ich würde das nicht so sehen, weil das Thema ist seit 20 Jahren in der Diskussion und das ist schon seit mindestens 10 Jahren in den Unternehmen angekommen, dass sie das wissen, dass sie sich darauf vorbereiten und dass sie doch entsprechend darauf reagieren wollen. Wir haben nur ein quantitatives Problem bei den jungen Menschen, dass einfach nicht genügend da sind. Wenn man die Hochrechnung von einer IAB-Umfrage nimmt, haben wir 40% unbesetzte Ausbildungsplätze im letzten Jahr gehabt. Viele Unternehmen melden die schon gar nicht mehr der Arbeitsagentur, weil sie sich keine großen Hoffnungen machen in der Region. Also von daher, da ist ein ganz großes Potenzial auszubilden. Wir haben auch einen großen Strukturwandel am Ausbildungsmarkt. Also in Engpassberufen hat das Ausbildungsangebot in den letzten Jahren 16% zugenommen, während es in Nicht-Engpassberufen 15% gesunken ist. Also da passiert unglaublich viel unterhalb der Oberfläche. Aber die ganz große Linie hat Herr Wollseifer auch beschrieben, dass wir doch einen sehr starken Trend zum Studium haben. Ich würde das aber durchaus auch als Erfolgsgeschichte dieses Landes sehen. Wir hatten ein quantitatives Problem bei den Akademikern. Wir haben es geschafft, die Studienanfängerzahlen in 15 Jahren zu verdoppeln. Hätte ich vorher nicht für möglich gehalten. Aber wir brauchen jetzt genauso eine Initiative, genauso große Ressourcen eben für den Ausbildungsmarkt, damit das Problem uns jetzt nicht rechts überholt.
Frau Schönefeld, ich gehe mal ein bisschen zurück. Früher war es ja so, vielleicht auch heute noch, dass wenn man junge Menschen gefragt hat, welche Ausbildung, was wollt ihr denn machen, welchen Beruf wollt ihr gehen, Das hat sich relativ auf wenige Berufe dann irgendwie spezialisiert, weil viele andere Berufe auch gar nicht bekannt waren, auch in den Schulen und so weiter nicht bekannt waren. Hat sich das heute geändert oder ist es immer noch so, dass bestimmte Ausbildungsberufe einfach sehr, sehr stark im Vordergrund stehen?
Es ist immer noch so, dass die Top Ten der Ausbildungsberufe sich ein bisschen untereinander verschieben, aber es bleiben in der Regel die Top Ten, die von Jugendlichen gewünscht werden, die auch eine gewisse soziale Anerkennung haben und die auch die Peer Groups als gute Ausbildungswege ansehen. Wir sehen aber auch, dass sich was verändern lässt, nämlich gerade an dem Beispiel Studium, dass jetzt so viele mehr Menschen ein Studium aufnehmen. Und häufig ist es auch das Studium, wenn mit dem Bachelorabschluss, was zum Teil ja die duale Berufsausbildung in ähnlichen Bereichen ersetzt, wo Unternehmen die Möglichkeit haben, dann jemanden einzustellen, der eine höhere Qualifikation mitbringt und den sie nicht selbst ausgebildet haben. Was will ich damit sagen? Wir haben sehr viel Vielfalt am Ausbildungsmarkt. Und aber nichtsdestotrotz weiterhin das Problem, dass wir von etwas über 500.000 gemeldeten Ausbildungsstellen eben rund 50.000 nicht besetzt haben am Ende des Jahres und aber auch noch Bewerber übrig sind.
Unser nächster Hörer ist am Telefon Bernhard Leimke aus Jena. Ich grüße Sie, Herr Leimke.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ich kann nur für Ostdeutsche sprechen und Kleinstand, also ich bin Arbeitnehmer. Und bin fast 30 Jahre gependelt in der ehemaligen DDR und muss sagen, dass der Arbeitskräftemangel in den neuen Bundesländern aufgrund verschiedener, sagen wir, dass Handwerker oder Kleinbetriebe nicht das Know-how hatten, über die Runden zu kommen. Ich habe in 18 Betrieben, nee, in 13 Betrieben gearbeitet, wovon 12 bankrott gegangen sind, also Insolvenz angezeigt haben. Und immer wurde mir als Arbeitgeber gesagt, aber jetzt, da müssen wir durch, wir müssen das schaffen, wir müssen das schaffen. Wenn wir das haben, dann gibt's Geld. Und Geld war im Osten ein ganz großes Thema gewesen. Also es wurde Mindestlohn, wir hätten geträumt davon. Ich habe angefangen mit 5 Euro 2000, also müssen Sie sich vorstellen. Gell? Und dann die Behandlung der Arbeitnehmer war nicht korrekt gewesen. Also das sind ganz viele Missstände gewesen. Und so hat man sich Nachwuchs und auch durch die Handhabung sehr viele angestellte Mitarbeiter die Motivation gehabt. Und es ist dann meistens auch so gekommen, dass man zu seinen Kindern gesagt hat, ich habe selber gesagt, und die haben es auch gemacht, geht in den alten Bundesländer, da wird eure Arbeit geachtet und wertgeschätzt.
Ah, okay.
Nicht nur immer das Finanzielle, auch die Wertschätzung.
Ja.
Hier wollten die Arbeitgeber, die Kleinbetriebe ganz schnell reich werden, sich ein, zwei Häuser kaufen und in Urlaub fahren, dickes Auto. Aber für die Angestellten blieb so gut wie nichts übrig.
Also
und
das heißt,
war eine ganz bittere Zeit für Angestellte gewesen. Und das hat zum Teil zur Folge, dass eben viele junge Leute, die fähig sind, in die alten Bundesländer sind, haben es dort ein bisschen diesen Arbeitskräftemangel aufgefangen, aber das ereilt jetzt die alten Bundesländer auch.
Also wir haben ja mit Herrn Wollseifer, dem Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Herr Wollseifer, ist da etwas dran, warum es vielleicht dann heute auch in Ostdeutschland etwas schwieriger ist, auch Fachkräfte zu bekommen, weil viele eher im Westen bessere Erfahrungen gemacht haben? Oder kann man das so nicht über einen Kamm scheren?
Also ich denke, wir sind jetzt gut 30 Jahre weiter und da hat sich also doch einiges angeglichen. Und wir haben viele prosperierende Handwerksunternehmen, gerade auch im Osten. Und wie die Situation damals war, hat der Herr ja geschildert. Das ist sehr interessant. Aber wir sind also jetzt doch in einer neuen oder in einer weiteren Zeit. Und da sind auch die Parameter ein Stück weit anders. Und wenn ich heute sehe, welche Zukunftsaussichten junge Leute haben, die ins Handwerk kommen, gerade auch in den klimarelevanten und ökologischen Berufen, aber auch in vielen mehr, wir haben ja 130 Handwerksberufe, dann sind diese Aussichten so gut wie eigentlich noch nie. Wenn jetzt jemand in eine Ausbildung ins Handwerk geht, sich weiterbildet, vielleicht den Meister macht oder noch andere weiterbildende Maßnahmen ergreift, dann hat der, ich sag mal, eine Lebensversicherung auf Arbeitslosigkeit. Der hat für sein erleben Beschäftigung.
Geschrieben hat uns Frau Schönefeld Professor Thorsten Krings von der Dualen Hochschule Heilbronn. Und er schreibt, das Problem des Fachkräftemangels ist zum Teil hausgemacht. Es ist zum einen die Quittung für eine Bildungspolitik, die jungen Menschen seit den 70er Jahren einredet, sie hätten im Leben versagt, wenn sie nicht studieren. Zum anderen gibt es zu viele Studienangebote, die nicht in Berufsbildern verankert sind. Bleiben wir bei dem ersten Punkt. Ich glaube, Herr Wollseifer geht ja auch sehr, sehr deutlich auch in diese Richtung. Muss da auch von der Agentur für Arbeit ein klarer Strategiewechsel kommen im Sinne von geht in die Ausbildungsberufe hinein. Dort sind möglicherweise ganz andere, bessere Karriere- und Verdienstchancen, als das mit einem Bachelor, Master eventuell möglich ist?
Ja, wir haben ja eine ganz große Herausforderung bei den Jugendlichen an den Schulen, nämlich deren Wünsche aufzunehmen und zugleich aber auch neutral zu beraten, das, was nämlich in die Wege, die die besten Chancen für diesen Jugendlichen sind. Und die neutrale Beratung geht in alle Richtungen und damit setzen wir inzwischen schon sehr früh an. Wir sind in den 9. Klassen. Die Berufsberater sind an den Schulen, die verbringen den größten Teil ihrer Arbeitszeit tatsächlich eingebunden in die Schule. Das hat sich in den letzten Jahren auch noch mal verändert, um die Jugendlichen besser kennenzulernen, mit den Lehrern engeren Kontakt zu haben und dann für den Jugendlichen den besten Weg zu finden. Und ich glaube, man kann nicht gegen ein Studium oder für ein Handwerk beraten. Man muss die Möglichkeiten aufzeigen und dann mit dem Betroffenen herausarbeiten, was für ihn der beste Weg ist. Ich glaube auch, dass wir nicht müde werden dürfen, die guten Chancen, die wir im Handwerk haben, deutlich zu machen. Wir brauchen aber sowas auch für die Pflege. Wir haben ja auf der anderen Seite auch große Bedarfe in allen Gesundheitsberufen. Also von daher geht es wirklich, und das ist unser Vorteil, um eine neutrale Beratung, die alle Möglichkeiten, Chancen, aber auch die Risiken aufzeigt.
So wie ich Herrn Wollseifer verstanden habe, geht es ja darum, Ausbildung zu stärken und auch jungen Menschen den Hinweis zu geben, dass man da möglicherweise sehr, sehr gute Chancen hat, bis hin dahin auch einen Betrieb auch zu übernehmen und sich vielleicht am Ende auch selbstständig zu machen. Vincent Felix Bartscher aus Dortmund ist am Telefon. Herr Bartscher, grüße Sie. Hallo.
Ja, hallo. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, also so wie ich es gerade gehört habe mit der neutralen Berufsberatung, das hätte ich mir tatsächlich vor 10 Jahren bei uns am Gymnasium deutlich eher gewünscht, weil da wurde ganz klar schon in der 9. Klasse beim Schülerpraktikum und später dann Richtung Abitur, also in die Berufsberatung, denen ganz klar gesagt, ja, wofür bist du am Gymnasium, wenn du eine Ausbildung machen willst? Und da hatte ich damals auch andere Vorstellungen, dass ich in Handwerk gehen wollte und da wurde dann ganz klar von abgeraten. Ich bin dann bei einem Wirtschaftsingenieurstudium gelandet, was ich auch mit dem Master abgeschlossen habe. Mittlerweile mache ich was ganz anderes. Vielleicht finde ich noch irgendwann einen zweiten Frühling und mache was im Handwerk, aber ja, ich fand es damals echt vor den Kopf gestoßen fast.
Also das heißt, Herr Bartscher, diese Mail, die ich eben vorgelesen habe, dass man dann so vermittelt hat, Jugendliche haben im Leben versagt, wenn sie nicht studieren und dann auch noch aufs Gymnasium gehen. Also das ist eine Erfahrung, die Sie auch selber auch gemacht haben.
Ja, definitiv. Mhm. Und da war auch eigentlich von, also speziell von der Lehrerin, die da für die Berufsbildung zuständig war, wurde das eindeutig auch so klar gesagt, dann brauchst du auch nicht aufs Gymnasium gehen, wenn du eine Ausbildung machen willst, gerade im Handwerk.
Herr Werner, gerade viele auch qualifizierte Fachberufe benötigen unter anderem ja auch eine gute schulische Ausbildung. Also würden Sie den Satz so unterschreiben, wer aufs Gymnasium geht, der sollte studieren, sonst müsste er ja nicht und hätte er nicht aufs Gymnasium gehen sollen?
Nein, auf keinen Fall. Ich würde sogar in beide Richtungen lenken. Wir haben ein durchlässiges Bildungssystem und es sollte für alle mit Berufsausbildung möglich sein, später noch zu studieren, wenn sie wollen. Das ist die letzte Bastion, wo wir noch nicht durchlässig sind, dass viele Ländergesetze 2-3 Jahre Berufserfahrung voraussetzen, bevor dann Berufspraktik an die Hochschule dürfen. Ne? Hessen hat das abgeschafft. Das bräuchten wir noch in den anderen Bundesländern auch.
Aber Ausbildung plus Fachhochschulstudium geht ja zum Beispiel.
Das,
ne,
geht,
oder?
Genau. Mhm. Duales Studium ist ja auch der Klassiker, der dann eben die Berufspraxis und die akademische Qualifizierung zusammenbringt. Hat mir eben da eine Mail auch dazu. Es ist aber auch so, wir haben im Moment 36% Ausbildungsanfänger mit Abitur. So viele wie noch nie. Das sind auch ganz viele, die ein Studium anfangen, nach 2-3 Semestern merken, das ist doch nicht das, was ich mir so vorgestellt habe, und von denen ein relativ großer Teil schnell in die Ausbildung wechselt. Ist die Frage, ob man diese Schleife unbedingt drehen muss, aber ich denke, der Weg in die Ausbildung und dann vor allem mit Meistertechniker ist hochattraktiv. Ein Drittel von denen verdient mehr als ein Akademiker im Durchschnitt. Und wenn ich dann in Richtung Selbstständigkeit, Unternehmensübernahme gehe, dann habe ich natürlich ganz andere Dinge. Und ich bin relativ früh im Job. verdiene relativ früh mein Geld, wenn ich Familie gründen will, ein Haus bauen, was auch immer, habe ich damit eigentlich im Lebenseinkommen auch Vorteile. Aber das jungen Menschen und deren Eltern zu vermitteln, ist nicht so einfach, weil die höhere Berufsbildung als Marke haben wir nicht so etabliert wie Bachelor, Master kennt jeder. Ja? Du machst direkt beide Schritte, aber dass nach der Ausbildung eben die Fortbildung als zweiter Schritt ganz gut dazu passt und dazu gehört, das haben wir noch nicht so transparent deutlich gemacht.
Herr Röhl, ich habe noch, noch einen Punkt. Wir haben inzwischen aber auch gute Wege für die, weil Herr Werner gerade die Studienabbrecher ansprach. Wir haben ja durchaus auch gute Möglichkeiten, Anerkennungen auszusprechen auf Ausbildung, wenn ich dann wechsle in die Ausbildung. Und ich glaube, diesen Weg müssten wir auch weiter ausbauen. Wir werden Menschen nicht immer davon abhalten, das zu tun, wovon sie träumen und dann erkennen müssen, dass es vielleicht doch nicht das Richtige ist.
Vielleicht
aber
darf ich da auch noch
Weg
was gleich
dahin,
erläutern.
Ja. Den Weg dahin, glaube ich, wir können die Zeit nutzen, indem wir eben Ausbildungsteile aus dem Studium anerkennen in der Ausbildung.
Genau. Also meines Erachtens, die Frau Schönefeld, die spricht ein sehr wichtiges Thema an. Denn diese jungen Leute, die ihr Studium abbrechen, die müssen wir noch intensiver begleiten. Wir tun das, die bekommen verkürzte Möglichkeiten der Qualifikation in der Ausbildung und auch in der Weiterbildung. Wir machen denen auch wirklich einen Karriereplan und begleiten sie ein Stück weit im Handwerk, weil wir brauchen diese jungen Leute, weil die haben Talente, die sind schulisch gut gebildet und manchmal ist es ja auch nur der Frust, dass man im Studium nicht weiterkommt. Und in der beruflichen Bildung haben sie dann wirklich eine zweite Chance. Und die ist nicht schlechter. Denn was wir eben nicht benannt haben, ist, dass der Meister ja auch auf einer Stelle steht, im deutschen Qualifizierungsrahmen, im DQR, auf Stufe 6 mit dem Bachelor. Wir nennen den Meister auch den Bachelor Professional. Und dann den Master Professional ist gleichzusetzen mit unserem Restaurator oder dem Betriebswirt im Handwerk. Also auch diese Durchlässigkeit gibt es und mit dem Meister kann ich auch an jeder Hochschule studieren. Und das sind Möglichkeiten, die sich eröffnen, man muss sie nur wissen und man sollte sie dann auch ergreifen.
Ich glaube, das hat Herr Wollseifer eben ja auch Herr Werner gesagt, Bachelor, Master, da kennt man den Weg relativ gut. Aber diese anderen Wege, die Sie eben geschildert haben, ich glaube, die könnten noch ein bisschen vielleicht auch besser auch kommuniziert werden. Herr Bartscher, vielleicht nochmal zum Schluss jetzt auch, bevor ich Sie verabschiede, die Frage an Sie. Studium ist fertig, so habe ich das verstanden. Lust auf Handwerk weiter da. Gibt es da schon eine Idee, das vielleicht beides mal miteinander zu verbinden?
Ich bin jetzt im Moment tatsächlich in den Profisport gewechselt, also was ganz anderes, aber danach stehen natürlich auch nochmal alle Wege im Zweifel nochmal neu auf, aber ich kann nur hoffen, dass sich da die Berufsberatung irgendwie ändert, weil man gerade als junger Mensch dann natürlich schon von den Lehrkräften in einer gewissen Art und Weise beeinflusst wird und auch im Freundeskreis gibt es genug den Fall, der hier beschrieben wurde, Studium angefangen, gemerkt, ist nichts, dann mache ich eine Ausbildung. Also da hoffe ich, dass dann zukünftige Generationen da vielleicht besser rangeführt werden.
Ich glaube, die Botschaft ist angekommen, auch nickend hier bei Herrn Werner auch angekommen. Alles Gute Ihnen, Herr Bartscher.
Jo, danke sehr. Schönen Tag noch.
Herr Werner, vielleicht sollten wir vor den Nachrichten jetzt um 11 Uhr auch noch mal reden über die Auswirkungen auch dieses Fachkräftemangels auf die Unternehmen selber. Frau Münch hat das ja eben beschrieben, ziemlich volle Auftragsbücher auch in den Unternehmen. Bis hin zu der Tatsache Innovationen. Was ist, wenn die Leute fehlen, um auch Dinge auch voranzubringen? Wie gefahrenvoll in Anführungszeichen ist das für unseren Wirtschaftsstandort Deutschland?
Ja, wir sind natürlich im internationalen Wettbewerb und andere Länder haben andere Bildungssysteme, aber sind qualitativ auch gut und holen auf. Und von daher, wir verlieren zum einen Zeit, dass Dinge bei uns eben dann lange brauchen, dass ich lange auf einen Handwerker warte, dass ich lange auf Genehmigungsprozesse warte. Der Fachkräftemangel ist ja auch in den Behörden, in den Bauämtern und die brauchen wir gerade jetzt auch als Genehmigungsbehörde für die Energiewende wieder. Von daher ist das so ein Kreislauf, der, wenn es schlecht läuft, eine Spirale nach unten auslöst. Und das wird natürlich Auswirkungen auf unseren Wohlstand insgesamt haben, weil es ist ja in Zukunft die Frage, wer erwirtschaftet denn? Also wer ist produktiv und macht die Dinge, die eben gebraucht werden?
Stichwort Rente, Babyboomer.
Genau. Und von daher, gerade wenn man sich die großen Linien anguckt und mal mehr als 5 oder 10 Jahre nach vorne guckt, ist das natürlich eine gewaltige Aufgabe, die da vor uns liegt.
Wenn es darum geht, wo können die Fachkräfte herkommen, Frau Schönefeld, hat Timo Arnold einen eigenen Vorschlag, einen sehr eigenen Vorschlag. Er sagt nämlich, in den Verwaltungen Deutschlands sitzen Millionen von intelligenten Menschen, die statt das Bürokratiemonster Deutschland zu füttern, effizienter und auch an wichtigeren Stellen eingesetzt werden können. Und er spricht dann auch nochmal das Thema Digitalisierung, auch gerade im Bereich Verwaltung an. Sind da noch Ressourcen, die man möglicherweise dann auch für die freie Wirtschaft, sage ich jetzt mal, abgreifen könnte? Oder wird sich da an den Verwaltungen und auch an der Zahl der Besetzungen dort und der Arbeitskräfte und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dort nichts ändern?
Also ich glaube, wir müssen gesamtgesellschaftlich sehen, dass wir alle Möglichkeiten zur Digitalisierung, aber insbesondere eben auch zur Automatisierung nutzen, da wo wir sie haben, damit wir dem Fachkräftemangel begegnen können. Denn das war ja mal so ein Schreckgespenst, ne? Und wir verlieren so viele Arbeitsplätze. Ich glaube, da müssen wir umdenken. Das ist eine Chance, dem Fachkräftemangel der Zukunft zu begegnen, indem wir überall da, wo wir automatisieren und digitalisieren können, dieses tun, um die Menschen da zu haben, wo wir sie tatsächlich brauchen in der Zukunft. Das gilt für den öffentlichen Bereich genauso wie für andere Bereiche, für Versicherungen, für Banken etc. Die sind ja auch schon schwer dabei.
Herr Woltseifer, warten auf den Handwerker, ist für viele zum Hobby geworden. Ich habe es eben auch zu Beginn gesagt, teilweise für kleine Reparaturen muss man davon ausgehen, dass gar keiner mehr kommt. Wie groß ist denn die Gefahr, dass auch im Handwerk Aufträge auch ins Ausland abwandern? Oder ist die Sorge gerade in diesem Bereich eher nicht gegeben?
Ja, also ich kann unseren Kunden und Auftraggeber leider heute auch keinen Mut zusprechen. Die Wartezeiten auf die Handwerker, die werden sich nicht verkürzen in naher Zukunft. Und wenn Sie jetzt die Frage stellen, werden Arbeitsplätze, Aufträge ins Ausland verlagert, dann kann ich Ihnen sagen, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Mhm. Weil umgekehrt arbeiten 5% unserer gut 1 Million Handwerksbetriebe im Ausland. Und in umgekehrten Verhältnis wird es genauso sein. Ausländische Betriebe in Deutschland. Handwerk arbeitet ortsnah, ist nah beim Kunden vor Ort in der Region. Und von daher werden wir diese Gefahr, glaube ich, nicht haben. Wir haben eben das andere Problem, dass wir unsere Kunden nicht ausreichend schnell genug versorgen können. Und das ist etwas, was viele Handwerker auch bedrückt, dass man also Aufträge wirklich nicht annehmen kann oder wirklich lange Wartezeiten vorgeben muss, weil das ist ja auch für den Betrieb nicht besonders erfreulich. Und das ist unser Problem und da müssen wir dran arbeiten. Und wir sagen der Politik auch, wo wir an welchen Schalthebeln drehen müssen, um vielleicht wieder in die richtige Richtung zu kommen.
Wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren. Der wachsende Arbeitskräftemangel, wie bedroht ist unser Wohlstand? Und wir werden dann über Strategien und Handlungsmöglichkeiten nochmal reden. Auf der einen Seite Babyboomer, die in großer Zahl gehen. Auf der anderen Seite weniger junge Menschen, die nachwachsen. Gibt es da überhaupt eine Strategie oder müssen wir uns mit dem abfinden, was wir da an Mangel auch in Zukunft haben werden? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch anrufen wollen. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk. Agenda.
Ob im Handwerk, der Dienstleistungsbranche oder auch der Industrie, überall hört man die gleiche Klage. Es gibt kein Personal, keine Fachkräfte, kein Nachwuchs. Wir reden heute bis 11:30 in der Sendung Agenda über den wachsenden Arbeitskräftemangel. Wie bedroht ist unser Wohlstand? Das ist unser Thema heute. Und ich sage Ihnen nochmal meine Gäste. Christiane Schönefeld, Vorstand Ressourcen der Agentur für Arbeit. Hans-Peter Woltseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. Und Dirk Werner, Leiter des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Und Sie können anrufen, können sich beteiligen. 00800 4464 4464 noch einmal. Oder Sie schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Vielleicht, Frau Schönefeld, kommen wir noch mal auf die Älteren zu sprechen. Es gibt durchaus auch Hinweise, dass man sagt, Fachkräftemangel, das bedeutet, lass doch die Alten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die Älteren bis 70 arbeiten, dann hätten wir noch mal 3 Jahre herausgeschlagen, auch mit Blick auf den Mangel. Ist das aus Ihrer Sicht ein Weg, diese Ressource älterer Mensch auch tatsächlich zu nutzen?
Also ich glaube, dass man in bestimmten Berufen über so ein Thema gar nicht nachdenken kann, weil ich glaube, wenn man körperlich sein Leben hart gearbeitet hat, dann kann man das nicht beliebig nach hinten verlängern. Ich glaube aber auch, wir sehen jetzt schon, dass es viele ältere Menschen gibt, die wollen weiterhin arbeiten, aber eben nicht mehr in vollem Umfang. Und natürlich ist das eine Ressource, wenn jemand es will. Mir geht es nicht darum, dass es jeder muss. Wir haben noch viele andere Möglichkeiten und ich denke mal, auf die kommen wir gleich sicherlich auch noch zu sprechen. Ja. Mhm. Das ist ja nur eine davon, aber wir können uns nicht leisten, irgendeine liegen zu lassen. Das will ich nur noch mal so deutlich sagen.
Ich gebe es auch mal, Herr Wollseifer, an Sie weiter. Stichwort Handwerk. Gibt es da auch schon Versuche, gute, ältere, qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vielleicht zu motivieren, auch jenseits der Rente weiterzuarbeiten? Oder geschieht das auch schon im großen Umfang?
Ja, sicher. Gibt es diese Situation und das ist auch wirklich dringend erforderlich, dass wir gute Mitarbeiter, die viel Erfahrung haben, auch noch länger im Betrieb haben, wenn sie es denn wollen und wenn sie dazu auch gesundheitlich in der Lage sind.
Genau.
Und das braucht ja auch nicht mehr in vollem Leistungsumfang und Stundenumfang zu sein. Da kann man wirklich, glaube ich, zusammen in Absprache gute Wege finden, wie man dann vielleicht an 2 oder 3 Tagen noch oder an Halbtagen noch mitwirken kann, sein Wissen an die Jüngeren im Betrieb weitergeben kann und den Betrieb nutzen, aber selber natürlich auch noch eine Bestätigung hat und einen strukturierten Tag hat.
Frau Schönefeld, ein Hörer, der uns geschrieben hat, fragt, warum gibt es keine Möglichkeit bei der Agentur für Arbeit für die Vermittlung qualifizierter Rentner, die ihre Expertise einbringen möchten? Gibt es da was? Ist das eine Idee, dass man sagt, okay, wir können da vielleicht auch eine Plattform in der Hinsicht sein?
Also wir sind für den Ausgleich am Arbeitsmarkt da und da sind wir für alle Wege offen. Wir sehen im Moment, dass diejenigen, die auch über die Altersgrenze hinaus arbeiten, die machen das aus ihrer Tätigkeit heraus, in der Regel, die sie früher einmal hatten, indem sie dort ein bisschen länger bleiben oder sich eben selbst andere Möglichkeiten suchen. Es gibt ja viele Vermittlungsplattformen, die bereits jetzt existieren, wo man seinen Job finden kann. Und wenn es dann noch etwas bedarf, dann bedarf es auch einer öffentlichen Organisation, die da unterstützt. Aber nur dann, wenn es nicht schon andere Wege bisher gibt.
Herr Werner, Rente ab 70, ist das eine Debatte, die zunehmen wird, auch natürlich mit Blick auf den demografischen Wandel, aber auch den Fachkräftemangel?
Ja, wenn wir uns überlegen, von der Zahl der Köpfe und auch vom Zeitbudget her, ist das natürlich eine Frage, die wir uns intensiv stellen müssen. Und wir haben ja eben gehört, es gibt zunehmend ältere Menschen, die eben auch gerne länger im Beruf bleiben wollen, die da Lust drauf haben. Und wir haben auch da die größten Fortschritte bei der Erwerbstätigkeit. Ne? Im Vergleich zu 2021 hat man 38%. Inzwischen sind 72% der Älteren im Arbeitsmarkt noch nach wie vor. Und man kann natürlich auch darüber nachdenken, ob man vielleicht die Wochenarbeitszeit verlängert. Unser Direktor hat gerade vorgeschlagen, alle sollten 2 Stunden länger arbeiten. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist der größte Schmerz, wenn ich auf mich selber gucke? Ne? Also was möchte ich tun? Es ist nur so, dass wir als Gesellschaft überlegen müssen, wo soll denn das Zeitbudget herkommen, was wir brauchen? Und da sollten wir erstmal alle Wege diskutieren und dann überlegen, wer passt am besten, wo sind vielleicht auch die meisten mit dabei und machen das auch gerne und freiwillig.
Frau Schönefeld, viele Hörerinnen und Hörer, die sich auch melden, schauen in Richtung Ausland. Stichwort Fachkräfte, die wir aus dem Ausland hier hinholen. Herr Werner hat jetzt in der Nachrichtenpause gesagt, ja, in Corona-Zeiten sehr, sehr schwierig. Da müssen wir auch wieder, sage ich mal mit meinen Worten, neu anknüpfen. Ist da weltweit ein Markt für Fachkräfte, für die wir auch tatsächlich auch attraktiv sind als Arbeitsmarkt in Deutschland?
Also wir sind da ja auch intensiv bei als Bundesagentur für Arbeit, im Übrigen ja auch in einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Handwerk. Handwerk bietet Zukunft. Und ich glaube, wir haben alle da erkannt, dass das ein ganz, ganz hartes Geschäft ist, Menschen für den deutschen Arbeitsmarkt zu gewinnen. Wir sind in Konkurrenz mit vielen anderen Ländern. Da ist die Sprache zum Teil komfortabler in anderen Ländern. Und da müssen wir aber teilnehmen an diesem Wettbewerb. Das ist uns auch ganz wichtig. Das tun wir. Ich glaube nur, wir müssen uns auch Gedanken machen, so wie wir vorhin auch gesprochen haben, braucht man immer die komplette Ausbildung, um eingestellt zu werden. So würde ich hier auch die Frage stellen, muss ich schon alles mitbringen, wenn ich aus dem Ausland nach Deutschland komme? Muss ich ein gutes Sprachniveau haben? Kann ich es nicht auch hier erlernen, wenn ich das Talent mitbringe? Da sind unsere Wege zum Teil noch sehr formalistisch, die Hürden hoch und recht bürokratisch.
Jakob Zankel ist am Telefon aus Brauneberg. Herr Zankel, hallo, grüße Sie.
Ich grüße Sie ebenfalls.
Erzählen Sie, was können Sie beitragen zu unserem Thema?
Ja, eigentlich genau an das, was meine Vorrednerin gerade gesagt hat, anschließen. Also in meinen Augen ist einfach aus meiner Lebenserfahrung heraus Deutschland ein Scheinland. Es scheint irgendwie erstens toll und zweitens braucht man für alles im Leben einen Schein. Und ich arbeite mit ukrainischen Flüchtlingen und habe auch da wieder die Erfahrung gemacht, auch vorher schon, dass also die Anerkennung von Berufsabschlüssen ein wahnsinniges Problem ist. Also es ist beispielsweise eben, gut, das ist ein Sonderproblem in den sogenannten reglementierten Berufen, Ärzte, Apotheker, Lehrer hat man jetzt ja eine pragmatische Lösung gefunden, ob der vielen, vielen ukrainischen Schüler, dass dort also Verfahren den Leuten aufgebürdet werden, Ärzten mit zum Teil jahrzehntelanger Berufserfahrung, wenn sie nach Deutschland kommen, die also über mehrere Jahre gehen. Gut, wir haben jetzt also zum einen natürlich das Thema Spracherwerb, das ist klar, das muss sein.
Entschuldigung.
Es ist, ja.
Nee, Herr Zankel, das ist ja gut, dass Sie es ansprechen und ich gebe das auch sofort in die Runde hinein, weil das ist ja ein Problem, was wir nicht nur mit dem Stichwort Flucht und Kriegsflüchtlinge haben, sondern das ist ja auch das etwas, was viele Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen, sagen, da werden Berufsabschlüsse nicht anerkannt, da gibt es riesengroße Probleme auch mit der Bürokratie. Insofern herzlichen Dank auch für diesen Hinweis. Ich gebe es erstmal an Herrn Wollseifer weiter, Stichwort Handwerk, Stichwort zum Beispiel ukrainische Flüchtlinge. Sind da auch die Hürden sehr, sehr hoch, bis da auch Berufsabschlüsse, Qualifizierungen auch anerkannt werden?
Herr Röhl, zunächst einmal sage ich immer, und das ist im Handwerk so, wir brauchen alle. Und wir können auch bei den ukrainischen Flüchtlingen, das sind zu 84% waren das bisher Frauen, die da gekommen sind, und zu über 50% auch mit Kindern, da müssen wir erstmal die Begebenheiten schaffen. Wir brauchen Kitas, wir brauchen Schulplätze und wir können diese Frauen, wenn sie auch arbeiten wollen, und viele, die meisten von ihnen wollen direkt arbeiten, vielleicht auch, um von ihrem Trauma so ein bisschen Abstand zu nehmen. Und die können wir gebrauchen. Die können wir in vielen Handwerksberufen und Firmen brauchen und stellen sie auch ein. Wenn es darum geht, die beruflichen Qualifikationen dann anzubringen und auch anerkennen zu lassen, dann können wir das auch. Wir machen das dezentral in den Handwerkskammern in Deutschland. Für die Ukraine ist die Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade zuständig, die sich da sehr gut auskennen mit den Berufsabschlüssen. Und dann auch die Anerkennung aussprechen oder sagen, ja, es reicht noch nicht aus und wir bieten also eine Nachqualifizierung an und auch das ist möglich. Aber ich muss sagen, die ukrainischen Flüchtlinge, die sind sehr gut ausgebildet und die können wir also auch in unseren Betrieben brauchen. Das ist vielleicht ein Stück weit anders, als das 2014, 2015 der Fall war. Da gab es doch mehr Arbeit, diese Flüchtlinge, die da kamen, in den Arbeitsprozess, in die Betriebe zu bringen. Aber auch das ist größtenteils gelungen.
Herr Wollseifer, weil gerade die Mail jetzt dazu passte, uns hat Gabriela H. geschrieben. Und sie sagt, Arbeitgebern, deutschen Arbeitgebern, nehmen wir jetzt auch mal die Handwerker dazu, kann man aber auch weiten, fehlt der Mut. Und mal was anderes zu versuchen. Und sie macht das daran fest, zum Beispiel auch mal sich auf begeisterte Nicht-Fachkräfte mit deren Vertrauen in sich selbst auch einzulassen. Wird das ein Weg sein, auch im Handwerk, den man entweder schon beschreitet, aber den man in Zukunft beschreiten muss?
Ganz sicher. Also ich glaube, da ist das Handwerk der falsche Adressat. Also auch ich selber in meinem Betrieb habe auch immer wieder Mitarbeiter aufgenommen, die nicht die förmliche Qualifikation hatten und die sich aber dann so in den Betrieb und in die Arbeitsprozesse eingearbeitet haben, dass wir sie wirklich ja wie qualifizierte Fachkräfte behandelt haben und unwahrscheinlich gut gebrauchen konnten. Und so ist das in vielen Handwerksbereichen und Firmen auch der Fall. Also da müssen wir natürlich offen sein. Wir müssen aber auch diesen Mitarbeitern die Chance auf eine Weiterqualifizierung geben. Aber ich glaube, da könnte wahrscheinlich jetzt Herr Werner oder besonders Frau Schönefeld einiges zu sagen. Diese Chance ist gegeben und dafür muss dann auch die Zeit zur Verfügung stehen. Denn je besser die Mitarbeiter qualifiziert sind im Betrieb, für den Betrieb, je mehr können sie sich einbringen und je nützlicher ist das für den Betreffenden selber, aber auch für das Unternehmen.
Frau Schönefeld, Sie sind gerade auch angesprochen worden. Unser nächster Hörer wartet. Herr Özilgun, noch einen Moment, dann spreche ich Sie auch an. Vielleicht, Sie haben es ja eben auch schon mal aufgegriffen. An welchen Stellschrauben können wir denn drehen noch, um die wenigen Jungen, die danach kommen im Vergleich zu den Babyboomern, die in Rente gehen, um die tatsächlich auch zu gewinnen, zu qualifizieren? Ich sage jetzt mal, das Bestmögliche auch herauszuholen.
Wir haben alleine in der Bundesagentur 2 Milliarden pro Jahr zur Verfügung für Qualifizierung von Arbeitslosen, aber auch von Beschäftigten. Und damit können wir auch Handwerksbetriebe oder andere Betriebe unterstützen in der Weiterqualifizierung ihrer Beschäftigten. Ich glaube, das ist ein Weg, der auch deutlich zunimmt. Das sehen wir auch an den Zahlen. Das freut mich auch, weil es nämlich zeigt, dass wir tatsächlich uns bemühen, alle Potenziale zu nutzen, die wir haben.
Wir sprechen ja von 2,26 Millionen Arbeitslosen. Heißt da ist eigentlich das größte Potenzial, wenn es gelingt, die Menschen für bestimmte Berufe auch zu qualifizieren? Ist dem so?
Wir haben ja auch unter den Arbeitslosen eine ganze Reihe von gut qualifizierten Menschen. Allein 48% haben einen guten Berufsstatus aller Arbeitslosen. Und da muss es eben auch darum gehen, die wieder in Arbeit zu bringen, auch zum Teil mit Unterstützung, mit Hilfen. Und die anderen, wir hatten es vorhin, glaube ich, auch schon mal kurz angesprochen, Helfer sind auch nicht mehr die Helfer, die nichts können, sondern es sind zum Teil auch sehr qualifizierte Helfer, die eben Teilqualifizierungen haben. Und dann bin ich wieder bei meinem Anliegen von vorhin, dieses zu nutzen und mit mehreren Teilqualifizierungen eben Menschen zu einem Berufsabschluss zu bringen. Und eine letzte Bemerkung dazu noch, der Berufsabschluss am Ende ist eben immer noch der, der auch bei uns das meiste Ansehen, aber auch das meiste Einkommen bringt.
Kemal Özilgun ist jetzt am Telefon aus Erlangen. Ich grüße Sie. Hallo, guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Tag aus Erlangen.
Hallo. Welchen Aspekt würden Sie gerne einbringen?
Meine Herkunft. Ich stamme ursprünglich aus der Türkei. Und ich möchte auf einen Punkt hinweisen, was für mich auch sehr stark in dieser Gesellschaft vorhanden ist, nämlich Rassismus. Und dieser Rassismus schadet der Gesellschaft. Erlauben Sie mir nur kurz ein Beispiel zu erwähnen oder geschichtlich ein bisschen zurückzugehen. Als 1998 die Schröder-Regierung nach 16 Jahren Kohl an die Macht kam, hat man auch festgestellt, es fehlten Fachkräfte. Damals hat man vorgehabt, dieses Green Card-Prinzip von Ausland Leute herzuholen. Ein paar Monate später gab es in NRW so einen Landtagswahlkampf. Und da war eine der Slogan, Kinder statt Inder. Das heißt, wir haben eine Menge Kinder, wir haben die Menschen da, aber die bekommen nicht die Bildung und das sind größtenteils doch Migranten. Und dadurch versperrt die Gesellschaft diesen Menschen auch ihren Potenzial auszuleben, einmal für die Gesellschaft und auch für sich selbst. Wenn Sie mit einem ausländischen Namen irgendwo sich bewerben, dann stellen Sie fest, dass Sie doppelt so viele Bewerbungen schreiben müssen als ein deutscher Name. Und das ist Diskriminierung einmal. Und was mir fehlt, ist an dem Ganzen, dass die Bundesregierung nichts anderes vorschlägt, als mir zu raten, ich soll mich doch anonym bewerben. Das heißt, ich soll meine Herkunft verleugnen. Und das muss sich ändern. Also wir haben eine Gesellschaft, die demografisch sich extrem verändert hat in allen Städten Und wir haben ein, Sie haben ja den Fall Herrn Shahin, wo der Gründer von BioNTech, dass diese Leute durchaus zu vielen tollen Sachen fähig sind. Und dieses Potenzial wird meiner Meinung nach nicht abgerufen und das schadet unserer Gesellschaft extrem.
Ich gebe
das. Und da muss sich was ändern. Und im Arbeitsmarkt, wenn ich mich dann mit als Mustafa irgendwo bewerbe und da abgelehnt werde, nur weil ich Mustafa heiße, obwohl ich die gute Qualifikation habe, hier Ausbildung gemacht habe oder auch die Schulbildung, und dann stimmt was nicht in unserer Gesellschaft. Und da fehlt mir zu sehr auch, dass man dagegen vorgeht.
Ich gebe das gerne. Ein wichtiger Hinweis auch, Herr Özülgün, gerne auch hier in die Runde mit rein. Herr Werner, gerade im großstädtischen Ballungsraum, ich weiß nicht, wie hoch der Anteil von Menschen mit Migrationserfahrung und Hintergrund auch ist. Ist das immer noch tatsächlich Realität, was wir gerade da gehört haben, dass Menschen sich doppelt so oft bewerben müssen, wenn aus dem Namen hervorgeht, da gibt es eine Migrationsgeschichte?
Ja, nach wie vor ist das leider so. Es ist weniger geworden, es ist besser geworden, aber wir haben dieses Phänomen immer noch, können das auch mit der Forschung sehr gut belegen, wo Experimente gemacht werden mit einfach unterschiedlichen Vor- und Nachnamen, und tatsächlich ist das so. Wir haben beispielsweise auch selber geguckt, mal in Patentdatenbanken Kollegen, die einfach darstellen, welche Leistungen die Migranten inzwischen in unsere Gesellschaft und in unsere Wirtschaft einbringen, ohne die es gar nicht mehr gehen würde. Und von daher brauchen wir mehr Vielfalt und wir brauchen nach wie vor doch einen bewussteren Blick darauf, eben zweimal hinzugucken. Also ich schaue mir persönlich Bewerbungen mit bestimmten Migrationshintergrund eben zweimal an, um genau diesen Fehler nicht zu machen, in Muster zu verfallen, die wir vielleicht tradiert haben. Und wir wissen aus vielen Erfahrungsberichten, die müssen wir ernst nehmen, dass eben ein paar Kilometer extra gegangen werden müssen, wenn ich eben einen bestimmten Rucksack mitbringe in diese Gesellschaft. Und wir können es im Bildungssystem sehr gut belegen. Nach wie vor haben wir zu wenige, die aus dieser Historie eben ein Studium gehen, in Meistertechniker-Qualifizierung gehen. Also auch das duale System ist selbst in der zweiten Generation, in der dritten Generation noch anders erklärungsbedürftig, als das bei anderen Gruppen der Fall ist. Deswegen ganz viel drüber sprechen und dafür sensibilisieren ist nach wie vor erforderlich.
Herr Wollseifer, haben wir da noch bestimmte Muster im Kopf, die dazu führen, dass Menschen, aus deren Namen hervorgeht, da gibt es einen Migrationshintergrund, auch im Handwerk, es schwerer haben eventuell?
Also Herr Röhl, wenn ich für das Handwerk spreche, kann ich sagen, dass das bei uns weniger der Fall ist. Also wir haben ja schon vor einigen Jahren in unserer Handwerkskampagne den Slogan gehabt, bei uns kommt es nicht drauf an, wo jemand herkommt, sondern wo jemand hin will. Und das ist, glaube ich, richtungsweisend. Handwerk ist prädestiniert für die Integration, auch von Flüchtlingen. Wir haben 2014, 2015 der Politik signalisiert, ja, wir beteiligen uns und wir stehen zu unserer Verantwortung. Wir nehmen diese Leute auf und integrieren sie, weil unsere Betriebe, das sind ja in der Regel Klein- und Mittelbetriebe. Die Durchschnittsgröße ist 6 Mitarbeiter und da kennt man gegenseitig die Sorgen, man unterstützt sich und man kann sich auch fachlich sehr gut unterstützen, auch sprachlich. Von daher klappt das sehr gut und das Handwerk ist offen gegenüber Migranten. Wir haben einen relativ hohen Migrantenanteil an Mitarbeitern in den Betrieben, auch in der Ausbildung. Gerade bei Herrn Werner in Köln, da gibt es einen Migrantenbeirat bei der Handwerkskammer, IDA genannt, Integration durch Ausbildung im Handwerk. Da sprechen wir mit all den Migrantengruppen mit Relevanz und auch mit dem türkischen Generalkonsul unter anderem und wollen also auch die jungen Leute ansprechen, die einen Migrationshintergrund in der zweiten, dritten Generation haben und sich beruflich orientieren wollen und vielleicht das Handwerk der Moderne ein Stück weit unterschätzen. Und denen zeigen wir Möglichkeiten und wir sind auch froh, wenn wir also diese jungen Leute in den Betrieben haben und auf sie bauen können. Wir wissen, was die Arbeitskraft wert ist.
Vielleicht wichtig, wir haben über Ukraine-Flüchtlinge gesprochen, auch von Hörerseite auch darauf hinzuweisen, dass 2015, 2016 ja auch Millionen von Flüchtlingen auch zu uns gekommen sind, aus Syrien, aus Afghanistan, verbunden vielleicht auch mit dem Hinweis, ob davon nicht auch viele junge Menschen einen Platz möglicherweise in auch bestimmten Berufen auch bekommen könnten. Ist da schon vieles geschehen, ganz kurz, Herr Werner, oder gibt es da auch noch einen großen Bedarf und Nachholbedarf?
Da ist ganz, ganz viel passiert und die Integration in Ausbildung, in Beschäftigung ist im Großen und Ganzen gut gelungen. Natürlich haben wir es noch nicht für alle geschafft, aber wir haben auch aus dieser Zeit gelernt und sind jetzt beim Thema Ukraine deutlich besser. Also wir sind viel schneller bei der Integration, auch bei der Arbeitsgenehmigung. Ich habe gerade Herrn Mazanke von Berlin kennengelernt, der Chef des Integrationsamts da, der erklärt, wie die in einer Viertelstunde digital die Arbeitserlaubnis bekommen. Wenn man noch die Schlangen da in Erinnerung hat, wie das 2015 dort war auf dem Platz. Und wir haben eine ganz andere Offenheit auch in Unternehmen, weil es ist immer so, wenn eine neue Zielgruppe kommt, dann weiß ich nicht, schaffe ich das? Was brauche ich dafür? Wie schwierig ist das? Wie ist das mit der Sprache? Und wir haben jetzt ganz viele Erfahrungen auch sammeln können im Handwerk, in anderen Unternehmen, die feststellen, es geht. Und gerade das sind auch dankbare Beschäftigte, engagierte Beschäftigte, die auch ein hohes Commitment, eine hohe Bindung entwickeln und von daher sehr wertvolle Mitarbeiter auf Dauer werden können.
Frau Schönefeld, wir fragen ja in dieser Sendung auch, wie bedroht ist unser Wohlstand? Und vielleicht werfen wir da zum Ende der Sendung auch nochmal einen Blick drauf. Wir haben die Babyboomer angesprochen, die jetzt in den kommenden Jahren auch in den Ruhestand gehen. Müssen wir uns Gedanken, Sorgen machen um die Art von Wohlstand, die wir bisher auch in Deutschland gewohnt sind, weil einfach nicht mehr ausreichend Arbeitskräfte da sind, die diesen Wohlstand auf Dauer auch erwirtschaften können?
Die Frage beantworte ich mit einem klaren Ja, weil wir uns die Sorge machen müssen, aber wir müssen eben auch Antworten finden darauf. Und wir haben ja eine Reihe von Antworten in dieser Sendung bereits angesprochen. Ich glaube, es ist ganz zentral, dass wir zum Beispiel nicht nur sagen, dass jeder gebraucht wird, sondern wirklich jeden brauchen müssen in der Zukunft. Und da an ganz vielen Stellschrauben ansetzen. Die Hauptstellschrauben liegen bei uns im Inland. Ich glaube, das muss man mit allem Realismus so sagen. Denn wir werden aus dem Ausland mit hoffentlich vereinfachten Verfahren auch zukünftig Fachkräfte brauchen. Aber sie werden eben nicht in ganz großen Zahlen zu uns kommen. Von solchen Flüchtlingswellen mal abgesehen, wie wir sie im Moment haben. Und da bin ich auch ganz bei Herrn Werner, da sind wir jetzt wesentlich besser aufgestellt, als wir es 2015 waren. Aber nichtsdestotrotz, die bei uns sind, um die müssen wir uns kümmern, vereinfachte Wege finden, wie Menschen zur beruflichen Anerkennung, also zum Berufsabschluss kommen und sie dann auch tatsächlich im Beruf halten. Das wären so für mich ganz zentrale Themen.
Herr Woltseifer, wenn wir auf die junge Generation noch mal einmal schauen, ich sage es jetzt mal ein bisschen, wir haben gerade das Wort brauchen gehört. Wir müssen vermitteln, ihr werdet gebraucht. Will die Jugend denn gebraucht werden? Ist sie motiviert, wenn alles stimmt, wenn die Arbeitsbedingungen stimmen, mit anzupacken? Welche Erfahrungen machen Sie da auch als Unternehmer?
Die Jugend ist nicht besser und nicht schlechter als die Jugend vor Ihnen und die davor. Und wir müssen uns ja ehrlich machen, wir sind diejenigen, die diese Jugend erzogen haben. Und ich glaube schon, dass wir viele junge Leute erreichen, wenn wir ihnen gute Angebote machen. Aber wir brauchen auch wesentlich mehr Wertschätzung, wir brauchen wesentlich mehr Anerkennung für praktische Tätigkeiten, für die berufliche Bildung. Und ich glaube, dass da ein großes Potenzial ist, dass wir jungen Leuten da wirklich gute Karrieren vermitteln können und sie in gute Zukunftsberufe bringen können. Das müssen wir noch besser vermitteln und das muss auch Politik noch besser vermitteln. Wir sagen das in Berlin und wir sagen das eigentlich schon gebetsmühlenartig schon seit zig Jahren und haben jetzt erst die Erkenntnis, dass wir diesen riesen Fachkräftemangel haben. Also es braucht mehr Wertschätzung, mehr Anerkennung. Es braucht aber auch mehr finanzielle Förderung der beruflichen Bildung. Auch so ehrlich und so mutig muss Politik sein. Wir können nicht nur immer von Gleichwertigkeit sprechen. Wir müssen sie gesetzlich festschreiben. Und wir müssen auch wirklich auf Augenhöhe die berufliche und die akademische Bildung unterstützen, auch finanziell unterstützen.
Herr Woltseifer, das nehmen wir jetzt als Schlusswort. In 30 Sekunden gibt es Nachrichten. Der wachsende Arbeitskräftemangel, unser Thema in der Sendung Agenda. Frau Schönefeld, Herr Woltseifer, Herr Werner, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns auch Ihre Expertise, Ihre Erfahrung auch mitzuteilen. Das war die Sendung Agenda. Nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röhl.